Ja, zur Ergänzung des Textes aus Jakobus lese ich uns jetzt aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, und auch da geht es um Versuchung. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher zu ihm und sagte: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen den Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht mit deinem Fuß an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und all ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Versuchung. Frage: Was fällt euch spontan ein, welche Begriffe, welche Sachen, wenn ihr das Wort Versuchung hört? Woran denkt ihr? Versuchung. Werbung. Ich musste spontan an Milka denken. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Versuchung. Das hat etwas so ein bisschen mit etwas zu tun, was vielleicht nicht erlaubt ist. Die Werbung macht sich das zunutze. Milka macht zwar dick und ist vor allen Dingen für Diabetiker nicht gesund, aber sie schmeckt einfach toll. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Versuchungen sind so Art Verlockungen, könnte man sagen. Verlockungen, das kann uns alles einfallen, wenn wir das Wort Versuchung hören. Der Reiz, etwas zu tun, was man lieber bleiben lassen sollte. Aber in dem Wort Versuchung steckt ja auch das Wort versuchen, im Sinne von ausprobieren. Versuch es mal, wag mal was Neues, verlass die eingefahrenen Gleise, was ausprobieren. Das klingt schon positiver. Aber um welche Versuchung geht es eigentlich hier in dieser Geschichte? Warum steht diese Geschichte im Buch des Glaubens und in der Bibel? Die naheliegende Antwort liegt auf der Hand. Jesus widersteht der Versuchung des Teufels mit Hilfe der Heiligen Schrift. Genauer gesagt durch drei Bibelzitate aus dem Buch Deuteronomium, also aus dem 5. Buch Mose. Also könnten wir sagen, Bibelsprüche helfen gegen Versuchungen, sagt die Logik dieser Geschichte. So wie der Geist Gottes Jesus in die Wüste, direkt in die Arme des Versuchers, des teuflischen Durcheinanderbringers führt, so stellt Gott auch unseren Glauben wieder auf die Probe, indem er uns Versuchungen zumutet und die bestehen wir durch Schlagfertigkeit und durch Bibelverse, könnte man meinen. Glauben auch viele, stimmt aber nicht. Ist falsch. Denn deshalb steht diese Geschichte ganz bestimmt nicht in der Bibel. Denn diese Antwort ist erstens ein Kurzschluss und zweitens wäre sie unbarmherzig, gnadenlos. Denn jeder von uns weiß, dass Bibelsprüche nicht helfen, wenn man durcheinander, orientierungslos oder in einer tiefen Krise steckt. Warum steht die Geschichte denn in der Bibel? Warum steht sie denn da? Weil es um Jesus geht. Es geht gar nicht um unsere Versuchung, nein. Es geht um die Versuchungen, denen Jesus auf seinem Weg ans Kreuz ausgesetzt ist. Diese Geschichte handelt einzig und allein von Jesus. Die Versuchten in diesem Bibeltext Matthäus 4, 1 bis 11 sind nicht wir, sondern ist Jesus. Wenn es um uns gehen würde, brächten wir ja sonst durch Standhaftigkeit, Glaubensgehorsam und Bibelkenntnis unser Heil und unsere Erlösung selbst zustande. Wir könnten uns sozusagen selber erlösen. Das können wir aber nicht. Jesus und nicht wir wird in die Wüste getrieben und das ein paar Tage nach seiner Taufe. Das steht da über Jesus und das ist nicht einfach übertragbar auf uns. Diese Geschichte sagt etwas ganz Bedeutsames über Jesus. Der satanische Durcheinanderbringer, das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von Diabolos, also vom Teufel, der Durcheinanderbringer, der macht Jesus verlockende Angebote. Und diese verlockenden Angebote versuchen, Jesus von seinem Weg ans Kreuz abzubringen. Von dem Weg, der die Welt rettet. Von dem Weg, der unseren Namen im Buch des Lebens geschrieben hat. Davon, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Stellen wir uns einfach mal vor, die Situation, und Jesus hätte diese Angebote des Teufels angenommen. Stellen wir uns einfach mal vor, Jesus steht da auf dem Tempel ganz hoch, in der religiösen Mitte der Welt, auf der Zinne des Jerusalemer Tempels, eine riesige Menschenmenge steht unten und schaut nach oben. Alle Augen sind auf Jesus gerichtet und der Teufel sagt, du da runter springst. Die Engel werden dich tragen. Und stellen wir uns vor, Jesus verharrt da an der Mauerkante, konzentriert sich auf den Sprung. Er betet noch einmal um Kraft und um die Gabe, schweben zu können. Und es herrscht atemberaubende Stille. Und dann stößt Jesus sich ab. Der schwebt ganz langsam herunter. Elastisch geht er in die Knie. Und die Leute schauen auf ihn und Jesus reißt die Fäuste hoch und sagt, ja, guck, ich hab's geschafft. Und die Menge jubelt Jesus zu, ein aufbrausender Jubel. Noch in 2000 Jahren würde man in Gottesdiensten, im Glaubensbekenntnis, im Religionsunterricht, in Predigten von diesem Glaubenssprung erzählen, um zu zeigen, was Gott Vertrauen vermag. Jesus hätte alles klar machen können. Jesus ist aber nicht gesprungen. Jesus ist nicht gesprungen. Und die Menschenmenge hat ihm nicht zugejubelt. Und Jesus stand da nicht in Siegerpose. Nein, am Ende hing er am Kreuz. Jesus ist oben stehen geblieben. Die Leute haben nicht gejubelt, im Gegenteil. Auf seinem Weg zum Kreuz haben ihn immer mehr Menschen angefeindet und abgelehnt. Am Ende wurde er verspottet, angeklagt und gekreuzigt. Warum ist Jesus nicht gesprungen? Weil er dann für alle Zeiten so unnahbar, so unerreichbar, unmenschlich gewesen wäre für uns, die wir mal traurig sind, mal in einem tiefen Loch sitzen und nicht wissen, wie wir da rauskommen, schuldig geworden sind. Er ist den unteren Weg gegangen, der Herr Jesus, den Weg der Niedrigkeit, den Weg des Widerstandes, den Weg der Traurigkeiten ans Kreuz, um uns zu erlösen. Ich weiß nicht, warum wir manchmal so leiden müssen, warum wir Traurigkeiten und Streit ertragen müssen. Ich weiß nicht, warum es all die Krisen und schrecklichen Dinge gibt auf der Welt. Ich weiß nicht, warum wir manchmal in einem tiefen Loch sitzen und möchten nicht mehr leben, haben keinen Antrieb mehr, keine Motivation, kriegen noch nicht mal die einfachsten Dinge des Alltags geregelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins. Ich weiß, dass der Jesus auf dem Weg ans Kreuz dann ganz nah ist bei uns. Weil er diese Schmerzen, diese Traurigkeiten, dieses Nicht-mehr-Weiter-Wissen selber ertragen hat. Er dann gesagt hat, Herr, dein Wille geschehe. Und das ist ein Trost für jeden von uns, der irgendwo traurig in einem Loch sitzt, wenn dieser Jesus neben ihm sitzt und die Hand um seine Schulter legt, dann ist das ein Jesus, der uns versteht. Der Jesus auf seinem Weg zum Kreuz ist an unserer Seite. Viel näher, viel tiefer, viel persönlicher, als er es gewesen wäre, wenn er damals gesprungen wäre, der Held. Nein, Jesus wurde gekreuzigt. Und so wie er am Kreuz gestorben ist, so verbindet er uns durch sein Kreuz mit Gott. Natürlich kennen wir das Verlangen, dass unser Leben glücken möge, dass wir gesund sind, Leid und Elend auf der Welt ein Ende haben, dass die Mächtigen der Welt sich nicht wegen der Macht gegenseitig umbringen und dabei Abermillionen und Abermillionen mit in den Tod reißen. Natürlich hätte Jesus mit seinem Brot, mit dem Brotvorschlag des Teufels, alle Hungerprobleme der Welt lösen können. Hat er aber nicht. Was hat Jesus getan? Er hat seinen Jüngern in die Augen geschaut und gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr habt genug, was ihr teilen könnt. Schaut nach, was ihr habt. Und das, was die Jünger dann beigebracht haben, 5 Brote und 2 Fische, damit hat Jesus die Menge satt gemacht. Das ist der Weg von Jesus. Der untere Weg. Der niedrige Weg. Und das ist unser Leben. Leben, zu dem Beziehungen gehören, teilen, Leben, das herausfordert. Und Jesus ist diesen ganz langsamen Schritt-für-Schritt-Weg gegangen. Und auf seinem Weg hat er bei einem Levi, bei einer Prostituierten, bei einem Bartimäus Halt gemacht. Bei denen, die nicht mehr weiter wussten. Nicht als Held, sondern als Freund. Und nur dieser Weg bedeutet für uns Rettung, Heilung und Erlösung, weil Jesus sich durch seinen Weg mit allen zusammentut, die leiden, die verirrt und verwirrt sind, die abgelehnt werden. Und wenn dieser Jesus zu dir sagt, ich nehme dich an, so wie du bist, ich liebe dich, so wie du bist, dann weiß Jesus, wovon er spricht und dann tut uns das gut. Und wenn dieser Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Können wir ihm das glauben? Denn Jesus weiß, wovon er spricht. Jesus sagt, ich will dich wieder aufrichten, so wie ich auferstanden bin. Können wir uns darauf verlassen?